Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen auf den Predigtext hören, Johannes Kapitel 6, Abvers 36. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen: Ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten: Und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, als nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Viele nun von den Juden, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten. Er, der einer von den 12 war. Die Gnade Gottes ist ein Anstoß für den Menschen. Die Gnade Gottes ist ein Anstoß für den Menschen. Viele Sachen stehen in der Bibel, die fragwürdig, bezweifelbar, unwahr oder anstößig sind. Ja, irgendwelche krassen Kämpfe, Gerichte Gottes, vielleicht auch die unerhörten Wunder, die man einfach nicht glauben kann. Aber ich glaube, die Gnade Gottes, die würden nicht viele dazu zählen, oder? Ja, die Gnade Gottes ist ein Anstoß für die Menschen. Da würden die Leute sagen, nein, eigentlich nicht. Nein, warum? Viele Menschen stellen sich gerne einen lieben Gott vor. Und Gott wird natürlich in Zusammenhang gebracht mit Gnade und Barmherzigkeit. Aber wenn Sie von der reformatorischen Lehre der Rettung aus Gnade allein, und ich sage, das ist eine biblische Lehre, ja, die Reformatoren haben diese biblische Lehre wiederentdeckt, wenn Sie davon hören, dann haben Sie damit ein Problem. Sie sträuben sich dagegen. Sollte ich wirklich überhaupt nichts zu meiner Rettung beitragen können? Ist da nichts Gutes in mir? Kann ich mich tatsächlich nicht aus meiner Kraft heraus, aus meiner Vernunft heraus oder dank meines Intellekts oder Kraft meines Willens für Jesus entscheiden? Kann ich nicht wirklich von mir heraus sagen, ich glaube an Gott? Die Souveränität Gottes, das heißt, dass er alles machen muss und wir nichts beisteuern können, dass wir völlig abhängig von ihm sind. Diese Souveränität Gottes bei unserer Errettung ist ein Anstoß für unseren Glauben. Es ist so anstößig, dass man dieses Thema lieber hinten anstellt oder vielleicht ganz verschweigt. Und weil das so ist und weil es überhaupt ein Anstoß ist, können wir damit rechnen, dass Jesus natürlich genau dieses Thema anspricht und richtig stresst. Ja? Immer da, wo man so denkt, das ist ein bisschen heikel, da kommt Jesus und macht es extra zum Thema. Ja, wir haben es jetzt hier gehört, spricht es offen an, wiederholt, mit sehr klaren Worten. Je mehr das Murren geht, desto mehr wiederholt Jesus einfach diese Lehre. Vers 29 stand das schon, das haben wir beim letzten Mal gehabt, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das muss Gott machen. Oder dann Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und falls jemand seinen Punkt, dass Rettung wirklich zu 100% von Gott abhängt, immer noch nicht verstanden hat, wiederholt das nochmal, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Und nochmal extra zu seinen verbliebenen Jüngern, ja, das sind also viele schon gegangen, die haben schon gesagt, das ist uns jetzt wirklich so viel. Ein paar sind noch geblieben, da sagt er es gerade nochmal, damit die es auch wirklich verstanden haben. Vielleicht haben die es ja nicht gehört. Hört mal zu. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das war der Stein des Anstoßes und er ist es bis heute. Und Jesus versucht auch nicht, diese Lehre, diese Wahrheit irgendwie abzumildern, irgendwie vielleicht freundlicher zu verpacken, sondern er wiederholt sie immer wieder. Wir hatten das ja schon in Johannes Kapitel 3, wo er von der Wiedergeburt redet, wo es sehr, sehr deutlich wurde. Und er formuliert sie jetzt immer zugespitzter als Antwort auf das Murren der Leute. Also wir kommen da nicht drum rum, wir können diese Lehre nicht irgendwie weich kochen, bisschen, dass wir sie besser runterschlucken können. Es bleibt ein harter Knochen, ein harter Kanten und den müssen wir erstmal verdauen, den müssen wir bearbeiten. Anders geht's nicht. Mein Thema lautet heute nicht nur ein, sondern vier Anstöße für unseren Glauben, vier große Anstöße für unseren Glauben. Und der erste Anstoß lautet das souveräne Handeln Gottes bei unserer Rettung. Wir haben das mitbekommen beim letzten Mal, da ging es um die Speisung der 5000 und dann was darauf folgte. Die Menschenmassen waren auf der Suche nach Jesus. Alle wollten zu Jesus. Sie waren begeistert von ihm. Sie wollten noch mehr von solchen Wundern. Sie wollten, dass er ihnen Brot gibt. Sie wollten, dass er sie von den Römern befreit. Sie wollten ihn sogar zum König machen. Soweit waren die. Revolutionäre Stimmung. Alle wollten Jesus. Direkt zum König. Und Jesus hat deutlich gemacht, ich spiele da nicht mit. Denn ihr wollt einen König nach euren Vorstellungen. Ihr wollt nicht wirklich mich. Aber er wollte ihnen nicht direkt eine Abfuhr erteilen, sondern er wollte ihnen klar machen, ihr braucht in erster Linie nicht Lebensverbesserung, sondern ihr braucht die Rettung aus euren Sünden. Ja, ihr braucht nicht noch ein paar mehr Wunder, sondern ihr braucht mich selbst als euren Retter. Ihr braucht nicht irgendwie so ein besonderes Zauberbrot und das möglichst täglich. Ihr braucht mich. Ich bin das Brot des Lebens. Durch mich bekommt ihr das Leben, bekommt ihr die Rettung, bekommt ihr das Heil. Und dann sagt er im Anschluss daran den ersten Vers unseres Predigttextes heute, Vers 36. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Ihr braucht mich so dringend, aber ihr wollt mich nicht wirklich. Und das sagt er den Massen, die kommen und sagen, du sollst unser König werden. Ja, ein Schlag quasi vor die Stirn. Nochmal zur Erinnerung, die Grundlage unserer Rettung ist also nicht die, dass wir Menschen zu Jesus wollen, sondern dass Gott uns will. Und das Problem ist, dass wir so begrenzt sind, ja, weil wir in unserer Erkenntnis so sehr begrenzt sind durch unsere Sünden und weil Jesus jeden Vorstellungsrahmen sprengt. Muss Gott uns die Schranken unserer Erkenntnis wegreißen? Die Frage ist also zunächst, ob du deine eigenen Beschränkungen einsiehst. Ob du dich darunter, unter diese Lehre demütigst. Und das fällt jedem Menschen schwer, eigene Schwäche zugeben, Unzulänglichkeit. Das fällt uns schwer, weil wir dadurch deutlich machen, ich brauche Hilfe oder ich bin abhängig. Wir wollen gerne unabhängig sein. Wir wollen gerne stark sein. Zuzugeben, dass wir schwach sind, das machen wir nicht gerne. Klar, ich weiß, bis zu einem gewissen Grad oder in bestimmten Bereichen, da gibt der Mensch durchaus zu, dass er Einschränkungen hat, dass er von anderen abhängig ist. Ja? Aber wenn es so ausschließlich ist, wenn es um unser inneres Wesen geht und zudem um unser ewiges Heil, dann wird es echt schwer. Also es ist ein Unterschied darin, ob ich zu dir sage, hey Mann, ey, du bist technisch total unbegabt. Ja, wenn mir das jemand sagt zum Beispiel, ja, computermäßig oder so, damit kann ich echt gut leben. Ja, das ist jetzt nicht so. Ja. Oder wenn jemand sagt, hey, du hast zwei linke Hände oder dein Akzent ist so heftig, ich verstehe dich überhaupt nicht. Ja. Und jemand, der es schon so lange sich anstrengt, Hochdeutsch zu reden, ja, ist okay. Ja. Verträgt man vielleicht. Ist vielleicht eine Verletzung, aber verträgt man. Aber die Bibel kommt und sagt, du bist ein Sünder von Grund auf. Wir haben das heute in der Lesung gehört. Da ist nichts Gutes in dir. Du bist völlig verloren, du stehst zu Recht unter dem Zorn Gottes. Das ist ein Anstoß, denn es heißt, wir sind Sklaven unserer Begierden. Wir sind von unserem Egoismus, von unserem sündigen Wesen beherrscht. Nicht wir haben die Kontrolle, nicht wir sind frei. Wie wir immer denken, ich bin noch frei. Nein, wir sind beherrscht von unserer eigenen Begierde, von unserer Sünde. Und das ist der Grund, warum wir eben nicht fähig sind, frei aus uns heraus zu Gott zu kommen. Wir sind eben nicht frei. Ja, wir sehen das hier, der Wunsch der Menschen im Angesicht der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht der Wunder, die Jesus tut, war was? Lebensverbesserung. Mach unser Leben leichter, mach unser Leben besser. Nicht, wir wollen jetzt zu dir. Und wisst ihr was, das ist jetzt keine Lehre, die hier im Johannes Kapitel 3 oder Kapitel 6 bisschen irgendwie erscheint, neu ist, so, wow, ziemlich krass, aber wir haben ja auch noch andere Stellen in der Bibel, sondern die Bibel nimmt sich nicht wenig als das gesamte Alte Testament Zeit, um diese wesentliche Einschränkung des Menschen offensichtlich zu machen. Deshalb ist das Alte Testament so dick, um uns deutlich zu machen, wie beschränkt wir sind. Deshalb reden die Propheten auf jeder Seite von Sünde und Gericht und Sünde und Gericht und Sünde und Gericht, damit wir es endlich blicken. Die Einschränkung, die wir haben durch unsere Sünde, die bewirkt, dass wir nicht zu Gott wollen und nicht zu Gott können. Es sind nicht nur böse Handlungen, ja, oder böse Worte oder böse Gedanken, wo wir sagen, ja, das ist Sünde, sondern die Bibel macht deutlich, Sünde betrifft unseren Charakter, unser inneres Wesen. Oder wie die Bibel das zusammengefasst sagt, unser Herz, damit ist das alles gemeint, unser Herz. Sünde prägt uns von Grund auf und von Geburt an, sie ist ein Teil von uns. Sie macht uns aus. Und du kannst es auch Egoismus nennen oder Verdorbenheit oder Halsstarrigkeit, nenn es wie du willst. Der Prophet Jeremia oder im Propheten Jeremia diagnostiziert Gott selbst, Kapitel 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Ja, du kommst da nicht auf irgendeinem Grund, wo du dann, der tiefste Grund des Herzens des Menschen ist dann doch gut. Ja, wenn wir müssen an die Menschlichkeit glauben, an das gute Herz des Menschen und irgendwo ist doch das Gute im Menschen, das, was heute oftmals propagiert wird. Nein, du wirst immer nur noch mehr von diesem Egoismus, von dieser Sünde finden. Und direkt danach sagt Gott dann, Vers 10 im Jeremia, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Also, ich habe mal eine Predigt gehalten über den ganzen Propheten Jeremia, auch über das ganze fünfte Buch Mose. Ihr findet das bei uns auf der Internetseite unter Bibelbuchpredigten. Hört euch die an, wenn ihr das nochmal sehen wollt, wie das wirklich die Botschaft im Alten Testament ist, wie das immer wieder deutlich wird. Der Mensch ist ein Sünder und das ist ein Anstoß für uns. Aber, lieber Mensch, wenn du deine Verlorenheit erkennst, wenn du dieses drohende Gericht Gottes über jede deiner Taten und Worte und auch Gedanken ernst nimmst, wisst ihr was, dann gibt es nichts Herrlicheres, nichts Schöneres, nichts Tröstenderes, als dass Gott dich bedingungslos rettet. Ganz aus Gnade, 100% Gnade. Dein Heil ist eben nicht von dir abhängig, nicht von deiner intellektuellen Leistung, nicht von deinem Willen, nicht von deinen guten Werken. Wenn es so wäre, wir könnten alle sofort einpacken, wir könnten jegliche Hoffnung auf Rettung fahren lassen. Nein, unser Heil ist von Gottes Gnade abhängig und zwar allein. Und vielleicht fragt man sich dann, okay, aber reicht diese Gnade aus? Ich kann nichts machen, ich bin von Gottes Gnade abhängig, aber reicht die Gnade Gottes aus? Und die Bibel macht die Antwort so deutlich, sie reicht aus. Es ist keine Sünde zu groß, es ist kein Sündenberg zu riesig, als dass Gott sie dir nicht mit seiner unendlich großen Liebe vergibt. In Jesaja Kapitel 1, Vers 18 steht, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Und Jesus drückt es hier folgendermaßen aus, in Kapitel 6, Vers 37, Johannesevangelium, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dann Vers 40, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Versteht ihr? Diese Lehre der Rettung aus Gnade allein, die demütigt uns. Aber genauso führt sie uns zur Rettung. Sie bricht unseren Stolz, sie bricht auch unseren frommen Stolz, dass wir als fromme Leute denken, dass wir doch was Besseres wären. Sie bricht diesen Stolz ganz und gar. Aber das ist befreiend und erlösend für uns. Was ist aber dafür nötig, dass Gott deine Sünden vergibt? dass er alles Böse von dir entfernt, dass er dich von diesem ewigen Gericht, von diesem Zorn, von seinem Zorn über deine Sünde befreit. Was ist dafür nötig? Das erste ist, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, dass er uns Erkenntnis schenkt, dass er uns diese Beschränkung, die wir haben, wegnimmt. Dass er uns Erkenntnis über uns selbst gibt, dass wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und Erkenntnis über Gott, über sich, über seine Heiligkeit, Gerechtigkeit und Gnade. Versteht ihr? Du musst aus freien Stücken zu Gott kommen. Es ist nicht so, dass Gott dann irgendwie den Hebel in dir umlegt und du machst dich irgendwie, übernimmt die Kontrolle über dich oder macht dich zur Marionette oder Roboter. Das ist nicht. Sondern Gott nimmt dir, muss dir diese Schranken der Erkenntnis wegreißen, damit du ihn erkennst und dann wirst du ihn aus wollen. Wenn du Gottes Liebe erkennst, dann wirst du zu ihm wollen. Aus freien Stücken. Das ist das eine. Wir brauchen diese Erkenntnis. Das andere aber ist, dass Gott die Sünde wirklich beseitigt. Dass er das, was den wahren Anstoß bewirkt, nämlich dein Herz, von Sünde reinigt. Ja, der Anstoß ist hier drin. Und das führt uns zum zweiten großen Anstoß für unseren Glauben. Jesus sagt im Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Okay, das klingt noch so ein bisschen nett, aber jetzt geht's weiter. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Ja, wie soll das denn jetzt gehen? Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass diese Frage hier so zu verstehen ist, dass die tatsächlich dachten, redet der jetzt von Kannibalismus oder was ist jetzt los? Also ich glaube nicht, sondern es war ihnen klar, das meint er nicht. Er spricht symbolisch, das war denen damals auch klar. Aber wie meint er das dann? Auf welche Weise sollen wir das verstehen, dass wir sein Fleisch essen sollen? Darüber haben die diskutiert. Und hier steht jetzt nicht, welche Meinungen jetzt hier vertreten wurden, aber zwei Aspekte in diesen Worten gibt es und diese beiden Aspekte sind Anstöße für unseren Glauben, für unser Herz. Ja, wir lesen dann hier als Reaktion, Vers 60, viele von den Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Das ist uns zu anstößig. Der erste Anstoß, der da drin liegt, das ist das stellvertretende Opfer Jesu. Das ist mein zweiter Punkt, das stellvertretende Opfer Jesu. Jesus spricht also hier von seinem Fleisch und dann auch von seinem Fleisch und Blut. Er sagt sogar, dass wir sein Fleisch und Blut essen müssen. Dieses Essen werden wir im nächsten Punkt uns anschauen. Aber das Erste, worauf das hinweist, ist sein Tod am Kreuz. Und zwar, dass dieser Tod am Kreuz ein Opfertod ist. Ein Opfertod. Also das ist eine Opfersprache, die Jesus hier verwendet, die impliziert, die beinhaltet, wenn Jesus dort stirbt durch seinen Tod, indem er den Tod auf sich nimmt, wird er uns Leben geben. So, deshalb kurz die Erklärung, was hat das mit dem Opfer auf sich? Im Alten Testament sollten die Israeliten Opfer darbringen für ihre Sünden. Ja? Regelmäßig mussten Opfer dargebracht werden in Form, dass man ein Lamm oder eine Kuh oder was auch immer geopfert hat. Das lief dann so ab, man kam zum Altar, man kam zum Tempel mit dem Lamm, dann legte der Mann seine Hand auf den Kopf des Tieres und das war ein symbolischer Akt. Er übertrug jetzt symbolisch seine Sünden auf das Tier und danach wurde das Tier getötet und verbrannt. Und die Botschaft war, die Sünden werden auf das Tier gelegt, das Tier muss jetzt für diese Sünden die Strafe leiden, es muss sterben, aber dafür, weil das Tier stellvertretend gestorben ist, muss der Mann nicht sterben für seine Sünden oder die Frau nicht sterben. Ja, das Opfer, das kommt aus dem Alten Testament und da drin steckt das Prinzip der Stellvertretung, das müssen wir auch verstehen. Etwas, was ein anderer sagt oder tut, das gilt dir oder das gilt mir. Wir kennen das heutzutage noch vom Gericht, ja, wenn du vor Gericht gehen musst, dann holst du dir meistenteils einen Anwalt und der spricht dann für dich. Das ist dein Stellvertreter. Was der dort sagt, das gilt für dich, das spricht er für dich. Oder dein Opa bezahlt für dein neues Auto. Ja, stellvertretend. Es gehört an dir, das Auto, aber er hat es ja bezahlt. Oder dein Vater kommt für den Schaden auf, den du irgendwo verursacht hast. Er zahlt die Schuld, er leistet Wiedergutmachung. Er macht das, aber es gilt mir. Und so geschah es bei Jesus am Kreuz. Jesus nahm unsere Schuld auf sich und zahlte nicht nur symbolisch wie damals im Alten Testament, sondern er zahlte tatsächlich den Preis. Er nahm stellvertretend für uns Gottes Gericht über unsere Schuld auf sich. Das ist das stellvertretende Opfer oder Sühneopfer. Er sühnte für uns. Und diese Wahrheit ist zutiefst anstößig. Diese Wahrheit wird heute von vielen, vielen Kirchen und Christen und Theologen geleugnet. Es kann doch nicht sein. Bin ich wirklich so schlecht, dass der Sohn Gottes für mich sterben musste? War dieses Opfer notwendig? Das ist ja grausam, dass Gott dieses Opfer fordert. Dazu noch von seinem eigenen Sohn. Das ist eine blutrünstige und keine frohe Botschaft. Es ist eine Botschaft, die unseren Stolz, unser Herz angreift. Aber wieder gilt, wer erkennt, dass er tatsächlich verloren ist, wer erkennt, dass er unter diesem Gericht steht und dass er selbst die Strafe zahlen muss, wer erkennt, dass das Gericht Gottes über ihn wirklich gerecht ist, dass Gott einen zurecht richtet, der kann nur demütig und staunend anbeten, wenn er sieht, dass Gott sagt, ich bezahle selbst für euch. Mein Sohn zahlt die Strafe für euch. Jesus opfert sich für uns auf, aus Liebe. Er gibt sein Leben für uns hin. Und wenn ich das, was er dort getan hat, im Glauben annehme, dann wird es mir voll und ganz zugerechnet. Das Prinzip der Stellvertretung ist ein herrliches Prinzip. Es wird mir voll und ganz zugerechnet. Jesus hat dort die Strafe für alle Sünden getragen. Wenn ich das glaube, dann werde ich irgendwann vor Gott stehen können und wissen, da ist nicht eine Sünde übrig, für die ich gerade stehen muss. Jesus hat für alles bezahlt. Er hat das ganze Gericht getragen. Gott ist gerecht. Er richtet nur einmal die Sünde. Jesus hat einmal den Zorn Gottes auf sich genommen, voll und ganz. Da bleibt nichts übrig. Aber nochmal weiter gefragt, wie wird das, was Christus am Kreuz errungen hat, was er für mich bezahlt hat, mir dann persönlich zugerechnet? Wie empfange ich das? Das führt uns jetzt zum dritten Anstoß. Es war jetzt gerade eben dieses stellvertretende Opfer Jesu und der dritte Anstoß ist die völlige Verbindung mit Jesus. Also wenn jemand sagt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, dann klingt das, dann ist das einfach krass. Das ist natürlich ein Anstoß für unser Empfinden, aber wie gesagt, es war sicherlich auch den Hörern von damals klar, dass Jesus das nicht wörtlich meinte. Es war ein Bild. Und jetzt achtet mal auf den Parallelismus zwischen Vers 54 und Vers 40. Da wird das unter anderem deutlich. Ich lese euch mal Vers 54 vor. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und jetzt die Parallele vorher, Vers 40, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das eine ist die bildliche, die metaphorische Beschreibung des anderen. Augustinus hat es sehr kurz benannt und ausgelegt. Glaube und du hast gegessen. Glaube und du hast gegessen. Es geht um den Glauben. Jesus gebraucht diesen drastischen Vergleich, dieses extreme Bild, um uns diese völlige, innige Verbundenheit zwischen sich und dem Gläubigen aufzuzeigen. Ja, das ist wahrer Glaube, nicht nur ein Fürwahrhalten. So theoretisch habe ich es verstanden. Ja, oder ich glaube, dass Jesus lebt oder sowas. Sondern Glaube bedeutet eins werden mit Christus. Also das Erste, was hier deutlich wird, ist, Glaube ist extrem wichtig. Und dass wir das eben wirklich sehen. Gottes Souveränität bei der Erwählung, Erlösung und Wiedergeburt macht unsere Reaktion auf das Evangelium nicht bedeutungslos. Gott macht unsere Antwort möglich, er öffnet uns die Augen, er gibt uns diese Erkenntnis, ja, aber die Antwort muss von uns kommen, sie muss vom ganzen Herzen kommen. Aber warum ist dann diese tiefe Verbindung, dieser tiefe Glaube ein Anstoß? Das, okay, dieses Bild, Fleisch essen, Blut trinken, wenn wir es jetzt verstehen, dann merken wir, ah gut, es geht um diesen tiefen Glauben, aber warum ist dieser tiefe Glaube ein Anstoß? Warum ist diese völlige Verbundenheit mit Jesus ein Anstoß? Warum nehme ich das mit als Anstoß, ja, für unseren Glauben? Ja zu Jesus sagen beinhaltet Nein zu allen anderen Heilswegen und vermeintlichen Freuden und Segensquellen sagen. Ja, der Boris hat das so schön gesagt, ein Ja beinhaltet auch immer ein Nein. Ja, wenn du vom Traualtar stehst und dort zu deiner zukünftigen Ja sagst, dann sagst du eben zu so und so viel Milliarden oder Millionen Frauen Nein. Ein Ja beinhaltet immer ein Nein. Und ein Ja zu Jesus beinhaltet ein Nein zu allen anderen Heilswegen. Wahrhaft an Jesus zu glauben bedeutet, sich allein mit ihm zu identifizieren, sich ihm hingeben, nur von ihm erfüllt sein. Und das ist natürlich ein Anschluss, denn wir fragen uns, oh, entgeht mir da nicht vielleicht irgendetwas, wenn ich jetzt nur Jesus habe? Sollte ich nicht auf Nummer sicher gehen und mehrgleisig fahren? Ich habe einen guten Freund, den seine Mutter, die war, wollte auch auf Nummer sicher gehen und hat gesagt, du bist mal hier in der katholischen Kirche und bist dort bei diesen, wie heißen die, Messdiener, und gleichzeitig hat sie ihn zur evangelischen Kirche geschickt und dort war er auch voll mit dabei. Wir fahren zweigleisig, wir gehen auf Nummer sicher. Ja? Ja, was kann es mir schaden, neben Jesus noch auf andere Dinge mein Vertrauen zu setzen? Das machen wir doch beim Geld genauso. Ja? Ich will mein Geld anlegen in Aktien. Soll ich mir jetzt nur Postaktien kaufen? Ich nehme vielleicht lieber Mercedes oder was weiß ich, irgendwas anderes? Ach nein, ich nehme einen Fonds. Ja? Ich nehme eine gute Mischung. Ich vertraue, ich will möglichst breit gefächert gehen, damit ich auf Sicherheit gehen kann. Oder genauso in anderen Dingen Erfüllung suchen. Ja, viel hilft viel. In anderen Dingen meine Sicherheit gründen. Ich will doch auf Nummer sicher gehen. Jesus allein, kann es das wirklich sein? Aber Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wisst ihr, es ist nicht nur so, dass Jesus der einzige Retter ist. Wir müssen auch bedenken, dass uns alle anderen Optionen keine Zusatzmöglichkeiten bieten oder sagen wir mal eine Extrasicherheit, sondern dass alles andere uns wegzieht von Jesus. Die Formel lautet, Jesus plus nichts ist alles. Und die Reformatoren haben es so gesagt, Jesus allein. Ist das ein Anstoß? Nicht, wenn du erkennst, dass du in ihm wirklich alles hast. In ihm bist du mit dem Drei-Einen-Gott verbunden, bist in seine Liebesgemeinschaft hineingenommen. Jesus in dir bedeutet, dass Gott selbst mit seinem Heiligen Geist in dir ist, sich mit dir verbindet. Es bedeutet nicht nur die Vergebung all deiner Sünden, sondern es bedeutet, dass er dir ewiges Leben in seiner Herrlichkeit gibt. In Jesus hast du alles. Und wow, ich meine, das klingt doch jetzt wirklich groß und überwältigend. Das muss einem doch umhauen, möchte man meinen. Gott wohnt in mir. Da muss man doch ohne Ende geflasht sein, oder? Das muss doch eine unheimliche Erfahrung sein, so ein dauerhaftes, warmes Gefühl in der Brust, erhaben über die Dinge der Welt, ja, die Leute und die Politik und die Gesellschaft mit ihren kleinen Problemchen und kleinen Konfliktchen. Gott ist in mir, ich schwebe darüber, ja, ich bin erhaben über die Welt, oder? Und ihr, die ihr an Jesus glaubt und den Heiligen Geist habt, ist es so? Fühlt ihr das so, dass man mehr oder weniger durchs Leben schwebt? Ich sage Jesus allein, in Jesus hast du alles, aber ich glaube, das ist nicht unsere Erfahrung. Mag es sein, dass man immer mal ein Hoch hat oder dass man Trost und Zufriedenheit manchmal besonders spürt, aber man ist genauso oft traurig und niedergeschlagen oder verzagt und meistens ist man einfach ganz normal drauf, oder? Hoffentlich jedenfalls. Man glaubt an Jesus, aber man muss sich wie alle anderen durch den Alltag kämpfen. Ja, sogar noch den Kampf des Glaubens zusätzlich kämpfen. Und das führt uns zum vierten Anschluss für unseren Glauben. Der schlichte Glaube an Jesu Worte. Der schlichte Glaube an Jesu Worte. Wahrer Glaube, tiefe Verbundenheit mit Jesus ist eine schlichte und unspektakuläre Angelegenheit. Glaube an Jesus heißt eben nicht, alle Probleme sind wie weggeblasen. Es ist eine schlichte und unspektakuläre Angelegenheit. Es bedeutet, an Jesu Worte zu glauben. Diese übernatürliche Beziehung zu Gott, die wirklich da ist, findet über einen zunächst ganz normalen Weg statt, über Worte. Ich meine, dass wir Worte sprechen können, dass wir uns artikulieren können. Das Wort an sich ist eine geniale Sache, ja. Aber es ist erstmal ein ganz normaler Weg. Gott spricht zu uns durch sein Wort, die Bibel, und wir sprechen zu Gott, indem wir beten. Jesus sagt hier, Vers 45, es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Das klingt jetzt schon wieder, oh, wird Gott direkt vom Himmel sich irgendwie offenbaren? Spricht er irgendwie ganz direkt zu mir? Oder wie können wir das verstehen? Aber Jesus sagt dann in Vers 46, nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte. Nicht, dass ich hier von irgendwelchen übernatürlichen Offenbarungen rede, die ihr vielleicht von Gott hattet. Nein. Nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Er redet hier von sich. Jesus hat Gott gesehen. Jesus kommt von Gott. Er ist der Sohn Gottes. Wir können Gott nicht sehen, aber sein Sohn ist Mensch geworden, um uns Gott zu offenbaren. Gott ist Geist, wir können uns Gott nicht nahen. Gott kommt zu uns, wird Mensch, damit wir ihn erkennen können. Erinnert euch an den Anfang des Johannesevangeliums. Das Wort wurde Fleisch. Der Logos, ja, diese Weltseele, die Weltvernunft oder was immer man damals darunter verstand, der Sohn Gottes letztlich wurde Fleisch, um uns Gott zu offenbaren. Und dann lesen wir Kapitel 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Oder dann Hebräer Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, durch Träume, durch Visionen, durch irgendwelche Offenbarungen und so weiter, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott redet zu uns durch Christus. Jesus sagt, Vers 47 hier im 6. Kapitel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Also Jesus als Brot essen heißt vor allem seine Worte aufnehmen. Das Wort von ihm, das Evangelium, offenbart uns Gott. So einfach und so genial, so überirdisch. Denn Gott wirkt durch dieses Wort, durch dieses schlichte Wort mit seinem Geist. Er sagt, mein Wort hat Kraft. Es wird an einer Stelle im Römerbrief mit Dynamit, also beschrieben, nicht direkt, sondern es wird gesagt, es ist Dynamis, es ist diese Kraft Gottes, das Wort. Ohne manipulierenden Budenzauber, ohne dass wir besondere Leistungen erbringen müssen, ohne dass wir einen besonderen Geisteszustand erreichen müssten, ohne dass wir an einen besonderen Ort gehen müssten, ohne dass wir ein besonderes Ritual erfüllen müssten, spricht Gott zu uns durch sein Wort und er wirkt auf diese Weise in uns durch seinen Geist. Wenn ihr einen richtig guten Freund habt, dann ist es meistens einer, auf den ihr wirklich euch verlassen könnt, auf den ihr wirklich vertrauen könnt. Und man sagt dann, ich kann ihn beim Wort nehmen. Was der mir sagt, da kann ich mich drauf verlassen. Und wisst ihr, Gott können wir beim Wort nehmen. Jedes seiner Worte ist wahr und zu jedem seiner Worte ist er treu und jedes seiner Worte hat Kraft in sich. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Und dann lesen wir am Ende, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? und das ist auch eine Frage an uns natürlich, wollt ihr auch weggehen? Ist euch der christliche Glaube zu krass, zu anstößig? Sind diese Worte Jesu ein Stück zu heftig für unsere modernen Ohren und für unser aufgeklärtes Denken? Ich hoffe so sehr, dass du mit Petrus hier mitsprechen kannst. Herr, zu wem sollen wir gehen? Nach dem Motto, okay, ich kann nicht alles verstehen, das ist ein bisschen harter Tobak, aber zu wem soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Der wahre Anstoß liegt nicht in den Worten Jesu, sondern wenn es einen Anstoß gibt, dann ist er hier drin in unserem Herzen. Diese vier Anstöße für unseren Glauben, wenn wir sie richtig verstehen, wenn wir uns unter sie demütigen, dann erkennen wir, dass sie unseren Glauben ermöglichen und stärken. Das sind rettende Worte. Wir werden sie nicht akzeptieren müssen, mehr oder weniger zähneknirschen, gut, das musst du als Christ halt so hinnehmen, diese harten Lehren, sondern sie werden uns Freude und sie werden uns zur Grundlage unserer Zuversicht und Hoffnung. Das ist die Grundlage, warum wir getrost sein können, warum wir uns jeden Tag freuen können. Was wir nicht können, weil unsere Kenntnis so beschränkt ist, das schenkt uns Gott aus Gnade. Allein die Gnade, sola gratia. Was wir niemals selber bezahlen könnten, das übernimmt voll und ganz Jesus am Kreuz. Allein Christus, solus Christus. Was wir zutiefst brauchen, eine Herzensverbindung mit dem Dreieinigen, mit dem ewigen Gott, die haben wir durch den Glauben an Jesus. Sola fide, ja, allein der Glaube. Und auf eine Weise, die uns allen zugänglich ist, die jeder Mensch verstehen kann, redet Gott zu uns und wirkt in uns durch sein Wort. Allein die Schrift, sola scriptura. Und das ist die Art und Weise, das ist der Weg, wie Gott alle Ehre bekommt. Ja, soli deo gloria. Amen. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir dürfen erneut erkennen, wie herrlich und groß und überweltlich dein wunderbares Evangelium ist. Das ist der Reichtum deiner Gnade, der alle unsere Erfahrung und Erkenntnis übersteigt. Du, Herr Jesus, bist unser Retter und du rettest aus allen Sünden und für immer. Und deshalb sei dir aller Ruhm und Macht, Preis und Ehre gegeben. Und wir bitten dich, dass du es in unseren Herzen bewirkst, dass wir wirklich von ganzem Herzen dir nachfolgen und auch an diesen Lehren uns erfreuen, weil wir darin deine Gnade und Liebe erkennen. Amen.